ARD. Die Literaturagenten von Radio 1 und Radio 3. Mit Gesa Ufer und Thomas Böhm.
Herzlich willkommen und Happy Weltfrauentag. Wir sprechen diesmal mit Jade Yasemin Önder aus diesem Anlass über ihren neuen Roman Antimüller. Das ist ein Buch, das ungemein wütend und schreiend komisch auf Beziehungen, auf Kinderwunsch, auf den Kulturbetrieb und die subtilen Ausformungen des Patriarchats schaut.
Dann holt Katja Kuhlmann für uns einen fast verschollenen feministischen Klassiker zurück ins Scheinwerferlicht in unserer Rubrik Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
Und Deutschlands führende Frauenmedizinerin Professor Dr. Mandy Mangler, die liefert mit Don't Miss the Clitoris eine Bedienungsanleitung. Ein nötiges und sehr unterhaltsames Aufklärungsbuch.
Herzlich willkommen beim Podcast mit den Bücherblättern.
Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
Über Tasmanien spannt sich ein makellos blauer Himmel. Der Strand liegt hell und offen da. Die Landschaft ist von fast surrealer Schönheit. Und mittendrin sitzt eine junge Ehefrau und Mutter, die sich fühlt, als sei sie aus ihrem eigenen Leben herausgefallen. Denn hinter der geordneten und idyllisch wirkenden Fassade lauern Apathie und Langeweile, Entfremdung und Aggression. Vor genau 50 Jahren hat Helen Hodgman die Geschichte dieser Frau im Roman Blue Skies erzählt. Im Deutschen heißt das Buch Gleichbleibend schön. Und für uns zum 8. März neu gelesen hat es die Berliner Schriftstellerin und Essayistin Katja Kuhlmann.
Und zu der sagen wir jetzt Hallo, guten Abend Katja.
Hallo, guten Abend euch.
Katja, in was für eine Welt geraten wir da eigentlich? Also was ist das vielleicht auch für ein Ton, den Helen Hodgman vom ersten Satz ansetzt?
Es ist im Grunde gleich vom Anfang an eine Art David Lynch-Film. Szene, also diese Vorstadtsiedlung mit Stand 70er Jahre, gepflegte, geputzte Bungalows, die alle ein bisschen zu pastellfarben sind. Der Himmel ist ein bisschen blau, die Palmen ein bisschen zu grün. Und gleich am Anfang lernen wir also unsere Heldin kennen als ganz missmutige, aggressive, missgünstige Person. Die beobachtet nämlich in den ersten Seiten des Romans das Nachbargrundstück ihres Bungalows. Das war lange verwaist, jetzt zieht da eine alleinstehende ältere Frau ein, beginnt den Rasen zu säen und den Garten auf Vordermann zu bringen. Und aus irgendeinem Grund bringt uns das unsere Heldin also wirklich in Rage. Also, und sie sitzt da hinter dem Vorhang und meckert erstmal.
Auf der einen Seite eine alte Frau, auf der anderen Seite eine junge Frau, Ehefrau und Mutter, die sich in ihrem eigenen Leben seltsam fremd fühlt. Wie würdest du diese Erzählerin beschreiben?
Exakt, sie ist ungefähr Anfang 30 und wirklich eine Fehlbesetzung ihres eigenen Lebens, so kommt sie sich, glaube ich, vor. Wir erfahren irgendwann ihre Vorgeschichte. Sie war eine junge Frau, die in der Stadt so ein bisschen rumeierte, mal dies, mal das machte, verliebte sich in einen jungen Mann, James, wurde relativ schnell schwanger. Dann heiratete man eben und James hat einen tollen Job, der ist dann eben ihr Ehemann geworden und dann zogen sie in diese Vorstadt, wie das eben junge Paare so machten. Und während noch unsere Heldin also dort schwanger war und das Kind austrug, musste sie immer an eine TV-Dokumentation denken von Schildkröten. Und da hat sie eine Schildkröte gesehen im Fernsehen, die, nachdem sie die Eier legte, starb. Die Schildkröte war erschöpft in diesem Sand. Und mehr kommt unsere Heldin sich als solche festgesetzte, als Muttertier quasi vor. Sie beschreibt sehr, fast schon zynisch, ihre Umwelt, ihre Nachbarinnen, die eben alle auch Hausfrauen sind, die sich wie in einem Naturreservat betäuben lassen, wie unsere Heldin sagt, von Frauenzeitschriften, Strickmustern und Inzestgerüchten von Prominenten. Und sie beschreibt ihr gesamtes Festsitzgefühl, diese quälende Langeweile der Häuslichkeit, sehr schön mit einem immer wiederkehrenden Bild, dem 3 Uhr Nachmittagsgefühl. Mhm. Also während der Gatte noch auf Arbeit in der Stadt ist, guckt unsere Heldin immer wieder auf diese Uhr und es bleibt immer 3 Uhr nachmittags und es gibt nichts zu tun. Und ganz kurz noch, dass sie dabei immer aggressiver wird, zeigt sich an 2 Dingen auch sehr bedenklich. Ihr kleines Kind ist jetzt geboren, die Tochter Angelica, ein Baby. Und an einer Stelle sagt unsere Heldin zum Beispiel, halb sorgend, halb hoffend wartete ich darauf, dass ihr Atem stehen blieb. Also manchmal macht man sich schon Gedanken, ob sie dem Kind was antut. Und eine andere ganz tolle bildhafte Szene gibt es. Sie muss auch ihr Haus aufräumen, sie will nicht nachstehen, kann es aber gar nicht so gut wie die anderen Frauen. Sie stopft einfach alles in die Garage und irgendwann ist die Garage voll, es fängt an zu stinken, die Hunde aus der Nachbarschaft scharwenzeln rum und dann bestellt sie heimlich einen Entrümpelungsservice, der das Zeug wegschafft. Und als erstes fliegen die Hochzeitsgeschenke auf diese Müllhalde. Also wir merken schon im ersten Drittel dieses schlanken, aber sehr reichen Romans, irgendetwas ist mit ihr faul, genau.
Also genau, wir haben jetzt schon gehört, so das durchgehende Gefühl der Langeweile, diese schlummernde Aggression. Aber passiert da auch noch sonst was auf Handlungsebene? Also gibt es da vielleicht sowas wie eine Spannung, die sich vielleicht aufbaut?
Gibt es extrem sogar. Und das ist das große Kunststück auf 200 Seiten. Unsere Heldin schafft es irgendwann, das Kind mindestens dienstags, donnerstags ihrer Schwiegermutter, der Oma, zu übergeben. Die Oma freut sich, die wird mehr und mehr zur Matriarchin, mischt sich bei dem Kind ein. Unsere Heldin geht derweil fremd, und zwar mit zwei verschiedenen Liebhabern in der Stadt. Einmal haben wir die Männerfigur Ben, so ein Hippie-Typ, kiffend, freier Maler, der mit ihrer früheren alten besten Freundin Gloria verheiratet ist. Also mit dem hat sie Sex donnerstags jede Woche mit komischen Kostümspielen. Und dienstags trifft sie einen Typen Jonathan, ein ganz unheimlicher Mensch, der führt ein Restaurant. Dort hat unsere Heldin früher mal gekellnert. Und diese beiden Männer, dieses Geflecht, James kennt wiederum auch Gloria, die mit diesem Ben verheiratet ist. Also es ergibt sich einmal so eine Art Reigen, der sehr spannend ist zwischen, sagen wir mal, jungen Erwachsenen damals in den 70ern, die überlegten, wie wollen wir leben? Dieser Satz ist auch, kommt quasi wörtlich vor. Wie machen wir das als Mann und Frau? Sex oder nicht? Familie oder nicht? Das verhandeln die so in so einem komischen Quartett sozusagen. Und dazu kommt ein richtiger kleiner Krimi-Plot. Bei diesem Ben kommt es eines Tages zu einer Drogenrazzia der Polizei. Und dieser Jonathan, dieser Restaurantbesitzer, der verschwindet eines Tages. Und es gingen Gerüchte in der Lokalpresse. Er habe so eine Art Sexring mit jungen Mädchen, so Epstein-mäßig gehabt. Krass. Unsere Heldin steckt in all dem drin. Und um es abzurunden, am Ende sterben zwei Leute in diesem Roman. Einmal Selbstmordunfall, weiß man nicht. Das andere Mal explizit Mord. Unsere Heldin überlebt das alles, so viel will ich verraten. Und das ist also, dieser ungute Krimi-Plot kommt eben auch noch dazu.
Ein zentrales Thema ist ja, du hast es vorhin schon erwähnt, die Mutterschaft, die hier nicht als Glückserzählung dargeboten wird, sondern als Krise, als Erschöpfung, als Entfremdung. Wie radikal war das damals in den 70ern und wie liest sich das heute?
Irre radikal war das, glaube ich. Ich gebe ein kurzes Beispiel. Es sind nur drei Zeilen. Ich weiß, ich soll nicht zitieren, aber die sind einfach so toll. Was unsere Heldin über ihr Babykind Angelika sagt, das ist auf dem Arm der Oma und schreit. Die Originalbeschreibung lautet so. Die Augen hinter den dicken Fleischwülsten verschwunden, die Lippen jämmerlich zuckend wie zwei vorwurfsvoll dunkelrote Nacktschnecken. Ihre Arme rotierten durch die Luft wie fliegende Zervelatwürste. Sie sah aus wie etwas, das man am liebsten zertreten hätte, wenn man nicht wüsste, dass es eine schreckliche Sauerei hinterlassen würde. Also eine richtige Horror-Mam, das muss damals extrem skandalös gewesen sein, 1976. Interessant ist es für uns heute natürlich, weil genau 50 Jahre ist dieser Text alt. Ja. Damals brandete die zweite Welle, wie wir heute sagen, des Feminismus auf. Das ist die Alice Schwarzer Generation und auch viele andere, die damals teilweise die gleichen Kämpfe fochten wie Frauen heute. Viel geht es um Körper, Mutterschaft, Care-Arbeit. Und zum anderen damals eben die Hauptschlachtfeld sozusagen, Häuslichkeit, eingesperrt sein in der alten Ehe, mit alten Ehegesetzen, abhängig sein vom Ehemann. Ich finde es deswegen interessant, sich das gerade heute nochmal anzugucken. Zum einen, weil es ja so einen Streit gibt zwischen jüngeren Feministinnen und der älteren Generation, Missverständnisse. Ich finde, es lohnt sich, vor 50 Jahren hinzuschauen, mit was haben die Frauen damals gestruggelt. Das ist ziemlich nah an uns eigentlich doch noch dran. Und zum Zweiten, literarisch ganz klar gesagt, finde ich den Text irre toll. Eine sehr kühle, gar nicht fühlende, sondern sehr sarkastische, böse, dunkle Heldin, die sich weigert, selber zu leiden, die aggressiv nach außen wird. Das ist eine radikale Erzählweise. Und ganz kurz noch zur Autorin Helen Hodgman selbst. Die ist vor 4-5 Jahren im Alter von Mitte 70 gestorben. Die hat mal preisgegeben, das war ihr erster Roman, dass sie tatsächlich selbst als sehr junge Mutter unfreiwillig geheiratet hat. Das ist also nah an ihrer Geschichte dran. Aber was sie anders macht als viele feministische Autorinnen heute, sie schreibt eben kein Ich-autofiktionales Bekenntnisbuch, sondern ich hatte als sie noch lebte, einmal einen E-Mail-Kontakt mit ihr. Und da sagte sie den ganz tollen Satz, dieser Roman sei sicher feministisch orientiert, aber kein feministisches Buch. Und sie sagte wörtlich, dazu ist mir die Sprache zu wichtig. Ich würde nie einen guten Satz zugunsten eines politischen Arguments opfern.
Ja.
Und das finde ich als literarischen Maßstab extrem toll, auch politisch zu schreiben oder feministisch, aber eben nicht aktivistisch und die Romanfiguren solche Deklamationen in den Mund zu legen, sondern Hodgman ist es auf eine gewisserweise literarisch freiere Art, vielleicht vor 50 Jahren gelungen, sehr radikalen Blick auf patriarchale Verhältnisse zu werfen, ohne aber sozusagen zu erklären, sondern sie traut sich, ihre Heldin viel eigenwilliger sein zu lassen, als dass die alle Parolen so drauf hat. Und das finde ich eigentlich in der Wirkung heute fast erfrischender, nachdem wir alle, mich inklusive, vielleicht zu viele Bekenntnisbücher geschrieben haben, ist diese Art Literatur anzugehen doch sehr erfrischend für mich.
Große Anerkennung, großes Lob der Berliner Schriftstellerin und Essayistin Katja Kuhlmann für den Roman Blue Skies. Auf Deutsch Gleichbleibend schön von Helen Hodgman. 1976 ist der Band im Original erschienen, in der deutschen Übersetzung zuletzt 2012 im Knaus Verlag, aus dem Englischen übersetzt von Anne Rademacher. Das Buch hat 192 Seiten, ist gerade nur antiquarisch zu finden, aber ich glaube, nach diesem Lob, wenn uns jemand zugehört hat, wird das bald wieder verlegt sein. Vielen Dank, Katja, für diese Empfehlung.
Danke euch für das Interesse an diesem tollen Buch. Tschüss.
Tschüss. Schönen Tschüss. Abend. Bye-bye.
Euch auch. Ciao.
Favorit Buch.
Eine Frau Mitte 30 möchte ein Kind. Und zwar sehr, sehr gern. Und die Männer an ihrer Seite? Die haben alle Zeit der Welt, lackieren sich die Nägel, reden klug über Feminismus, aber wollen sich lieber nicht festlegen. Da ist ihr Ex, der ihren Kinderwunsch jahrelang ausgesessen hat. Und der nächste Mann, Andy Müller, entpuppt sich als unverbindlicher Hallodri, der kalte Füße kriegt. Bei der Frau überlagern sich biologischer Zeitdruck, Schreibblockaden und die Wut auf die patriarchale Welt mehr und mehr, bis sie, immer ganz nah am Nervenzusammenbruch, zu drastischen Mitteln greift. Anti Müller heißt der neue Roman der Berliner Autorin Jade Yasemin Önder. Und sie ist jetzt zu Gast bei den Literaturagenten.
Und wir heißen Sie herzlich willkommen. Guten Abend, Frau Önder.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Lassen Sie uns sehr gerne doch erstmal auf Ihre namenlose Ich-Erzählerin schauen. Die ist Mitte 30, die ist Dramatikerin, die trinkt, die raucht, die stürzt sich in Tinder-Affären und eigentlich verabscheut die ja dieses bürgerliche Spießerleben. Und sie ist absolut das Gegenteil von dem, was jetzt neudeutsch immer so als Tradwife gehandelt wird. Und trotzdem hat sie diesen geradezu ja animalischen, obsessiven Wunsch, unbedingt eine Familie gründen zu wollen und eben ein Kind haben zu wollen. Was ist das für eine Frau und woher kommt diese extreme Sehnsucht bei ihr, die ja doch eigentlich eher so klassischen Rollenbildern entlehnt ist?
Ja, mich hat interessiert, eine zutiefst ambivalente Hauptfigur zu zeichnen, mit deren Schicksal wir einerseits total mitfühlen und auf deren Seite wir stehen, klar, und die wir andererseits aber auch oft einfach schütteln möchten, um ihr zu sagen, hey, komm mal klar, du bewegst dich gerade echt in eine Richtung, die körperlich wie moralisch auch gefährlich werden könnte. Mhm. Genau, und dieser mit 30erin wurde ja nach der Entnahme ihres Eierstocks, da war sie so Mitte 20, von einem Arzt gesagt, dass sie nur noch bis zum Alter von 37 schwanger werden kann. Und diese Deadline sei jetzt mal dahingestellt, ob die medizinisch plausibel ist oder nicht, lässt sie in eine Art Zugzwang geraten, der dann eben diese sehr dramatischen Formen annimmt, ja. Und außerdem stammt sie aus einer Familie, die zerbrochen ist, als sie noch Kind war. Und ja, gerade diese Leerstelle, würde ich sagen, möchte sie eben dringend durch eine eigene Kernfamilie füllen, aber eben nicht so ihre Fantasie, nicht als Tradwife.
Ja, Stichwort Zugzwang, unter denen ist ja ihre Heldin quasi durch die Biologie gesetzt, wenn es um den Kinderwunsch geht. Was hat es an der Stelle überhaupt mit dem Titel Anti-Müller auf sich?
Also Anti-Müller bezieht sich also einerseits auf das Anti-Müller-Hormon, das im Rahmen einer Kinderwunschbehandlung getestet wird, um die Eizellreserve einer Frau zu bestimmen. Mhm. Und andererseits gibt es aber auch einen Mann in diesem Buch, der Andi Müller heißt. Genau. Und mit dem die Erzählerin, sagen wir mal, nicht nur gute Erfahrungen macht. Ja.
Ja, und dann gibt es auch wirklich viele auch tragikomische Szenen, die sich um diesen gravierenden Kinderwunsch gruppieren. Da ist zum Beispiel an einer Stelle die Erzählerin so verzweifelt, dass sie sich so ein Kirschkernkissen und ganz viel Watte unter das Shirt stopft und dann so eine Art Fake-Babybauch mit sich rumträgt. Und mit dem geht sie in so einen Kinderladen, nur um einmal diese liebevollen Blicke und dieses Zunicken der anderen Mütter zu spüren. Warum ist das so? Warum werten wir Frauen in unserer Gesellschaft offenbar noch immer so extrem andere Frauen darüber auf, ob sie Mütter sind oder nicht?
Ja, ich weiß nicht. Also ich nehme das nicht ganz so wahr. Also es gibt ja schon viele progressive Kreise, in denen das Kinderkriegen doch ziemlich kritisch betrachtet bis abgelehnt wird. Aber klar, es gibt eben ja jetzt auch gerade in rechten oder konservativen Kreisen dieses Ideal von der Mutterrolle als die weibliche Bestimmung oder so. Mhm. Aber in der Szene, die Sie gerade beschrieben haben mit diesem Fake-Babybauch, da würde ich eher sagen, dass es da eher so um so die totale Einsamkeit dieser Erzählerin geht und ihr Wunsch auch dazu zu gehören sozusagen, ja. Zu dieser kleinen Bubble der Schwangeren und Babyklamottenverkaufenden. aber ich denke, es ist dramaturgisch gesehen, diese Stelle auch sicher ein Marker, ne, für diese sich zuspitzende Krise, in der sie sich da befindet.
Die Männer, an die ihre Erzählerin gerät, Frau Önder, sind keine klassischen Machos. Ihr Ex-Freund Kar ist ein gefeierter, sensibler Autor. Ihr Neuer ist ein Schauspieler, der klug über Feminismus redet. Sie nennen diese Typen sanfte Vollstrecker. Was vollstrecken die?
Naja, zum Beispiel der Ex-Freund Kar. Die waren 6 Jahre zusammen und sie hat von Anfang an diesen Kinderwunsch geäußert, den er immer weiter nach hinten verschoben hat, weil seine Prioritäten eben eher in der Selbstverwirklichung, also in seiner Kunst liegen, was dann eben auch zu einer Krise geführt hat zwischen den beiden. Oder bei Andi, der den Schein des Commitments sozusagen wahrt, aber sich bis zum Ende eben doch nicht entscheiden kann, ob er eine Beziehung mit der Ich-Erzählerin eingeht oder nicht.
Ja, und es gibt auch einfach mehrere Hinweise darauf, dass diese so feministisch daherredenden Männer auch eigentlich nur so eine Fassade leben. Also es gibt zum Beispiel einen Fall aus dem Bekanntenkreis, wo es auch um wirklich sexuelle Übergriffe geht. Und da hat man sowas wie den Eindruck, dass sich da auch so ein wahres Gesicht zeigt auf einmal, ne?
Ja, genau. Also ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, was da passiert in der Szene. Mhm. Aber genau, es ist halt irgendwie auch immer so ein bisschen die Frage, zu wem halten die Cis-Männer in brenzligen Situationen. Und das wird da so ein bisschen thematisiert, ja.
Favorit Buch.
Und das ist in dieser Woche der Anti-Müller von Jade Yasemin Önder. Mit ihr sprechen wir hier bei den Literaturagenten. Frau Önder, das Cover ihres Romans, das ziert nicht zufällig so ein fast niedliches kleines Gespenst. Also so ein klassischer Bettlakengeist, von dessen Saum tropft allerdings Blut. Und diese Geister- und Gespenstermetaphorik, die zieht sich im Grunde durch den gesamten Roman. Also Andi Müller, der schwebt von Begegnung 1 an im Ledermantel herum wie so ein Gespenst. Der Ex-Freund K., den erlebt die Erzählerin auch als, wie es da heißt, stinkigen Wiedergänger, als Untoten. Was genau macht diese Männer eigentlich zu Gespenstern? Was unterscheidet sie von authentischen Männern, die tatsächlich anwesend wären?
Insgesamt würde ich sagen, erscheint dieser Protagonistin die Welt des Datings als eine Art flüchtige, unerwünschte Date-Partnerinnen ghostende Art Unverbindlichkeit zwischen Welt oder so, in der die Männer ungreifbar und unsichtbar eben wie Geister bleiben. Und bei Andi würde ich sagen, funktioniert es auch auf eine Art nach diesem Motto, die Geister, die ich rief.
Ja.
Denn sie spürt ja eigentlich von Anfang an, dass aus dieser Verbindung nichts zu holen ist. Ein unverbindlicher Typ, der mehr mit sich selbst als mit ihr beschäftigt ist, schon eine eigene Familie hat und so weiter, nicht weiß, ob er eine monogame Beziehung führen will und so weiter. Oder am Anfang, als sie sich wünscht, dass ihr Ex-Freund K. Tot umfällt und diesen Wunsch durch fast den ganzen Roman eigentlich manifestiert. natürlich nur so halb gelingt, weil Kaya quicklebendig ist und sie ständig an ihn erinnert wird, sei es durch seine Bücher, die im Schaufenster liegen, oder weil er so eine Art Säule im Literaturbetrieb ist.
Ja. Nicht nur die Männer kriegen ihr Fett weg, auch gegen den elitären Kulturbetrieb hat ihre Erzählerin eine ausgewachsene Abneigung, obwohl sie ja selbst wirtschaftlich von ihm abhängig ist. Es gibt eine sehr schöne Szene, als die Erzählerin ihrem Freund K. aus Wut einen rohen Lachs vom Balkon hinterher wirft. Woher rührt diese Wut und was macht der in dieser Situation?
Also in meiner Fantasie war es ein Stück gebratener Lachs, aber ich glaube, das kann man sich dann aussuchen. Ja, also diese Wut, es ist einfach, ja, rührt, glaube ich, von dieser, sage ich mal, biologischen Ungerechtigkeit her, dass Frauen oder ja Personen mit Uterus sich eben zu einem Zeitpunkt entscheiden müssen, ob sie Kinder kriegen oder nicht, während Männer einfach bis Mitte 40 oder Ende 40 oder wann auch immer in ihre Dating-Profile schreiben, dass sie noch nicht wissen, wann sie mal Kinder haben wollen oder ob sie überhaupt welche haben wollen. Und die Erzählerin ist einfach grundwütend auf die Ungerechtigkeiten, die das Patriarchat, würde ich sagen, mit sich bringt. Und jetzt in dieser speziellen Szene mit dem Lachs ist es so, dass sie sich gestritten haben und er wieder nicht reden wollte. Er verlässt sie sozusagen und sie wirft ihm ein Stück Lachs vom Balkon hinterher. Und was er macht als Schriftsteller, ist sofort nach Hause zu rennen und daraus eine Szene zu machen, die er dann zum Bachmann-Preis schickt und dort vorliest.
Oh ja.
Und das so ein bisschen in a nutshell, glaube ich, zeigt, wie so Beziehungsdynamiken einfach zwischen den Geschlechtern, wie das so funktioniert, beziehungsweise nicht.
Und dann aber auch dann im Grunde gleich wieder eingespeist werden in den Betrieb, ne, von den männlichen Teilnehmern, so habe ich es verstanden.
Ja, ganz genau.
In ihrem Buch steht dieser schöne programmatische Satz, vor normalen Sätzen muss ich mich hüten. Und das ziehen sie im Grunde ja durch. Also der Text, der stampft, der ist wütend, der ist wild, verweigert sich. Warum oder braucht weibliche Wut vielleicht so eine eigene Sprache, vielleicht eine eigene Grammatik? Also gerade wenn man innerlich so auseinanderfällt wie ihre Protagonistin?
Ich glaube, das würde ich jetzt nicht explizit, also die Sprache würde ich nicht explizit der Wut zuschreiben oder dass die jetzt so stark interagieren würden. Ich glaube, dass mir prinzipiell als Schriftstellerin irgendwie Sprache extrem wichtig ist und Rhythmus und Tempo und ja verschiedene Bilder, die ich auch sehr liebe, so durchzudeklinieren sozusagen in dem Buch oder auch in meinen beiden Büchern, in meinen beiden Romanen. Ja, ich glaube, ich kann das leider gar nicht so detaillierter beantworten. Ja.
Wir wollen das Ende nicht verraten, aber ihre Protagonistin fasst einen radikalen Entschluss. Sie hat das ewige Warten auf wortbrüchige Männer satt und nimmt die Sache selbst in die Hand. So richtig hoffnungsfroh will uns dieser Schluss allerdings nicht erscheinen.
Wie viel Hoffnung steckt da drin?
Also insofern steckt doch eine starke Hoffnung drin, als dass der ganze Roman, also die Geschichte einer Frau erzählt, die eingangs irgendwie auch in einer Art patriarchalen Muster steckt, die in einer Beziehung steckt, von der sie sich erhofft, dass sie ihr das Glück bringt, also auf eine Art eine passive Rolle einnimmt. Und sie wird dann aber im Laufe der Zeit dann doch zu einer aktiven Person, die ihr Schicksal eben selbst in die Hand nimmt und dann eventuell auch moralische Grenzen überschreitet. Aber
eventuell.
Nur vielleicht.
Eventuell. Antje Müller von Jade Jasmin Ender ist erschienen bei ParkX Ullstein. Das Buch hat 240 Seiten, kostet 23 Euro. Und am Dienstag, also jetzt am 10., da steigt abends die große Buchpremiere. Und zwar zusammen mit Anke Stelling im Berliner Pfefferberg. Wir wünschen viel, viel Spaß und danke für das schöne Buch.
Ja, vielen, vielen Dank euch.
Tschüss,
danke,
bye bye.
Tschüss.
Ciao.
Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
Vor 3 Wochen haben wir Ihnen hier als Favoriten den neuen Comic von Uli Lust vorgestellt. Der heißt Die Frau als Mensch, Schamaninnen und beschreibt das Leben, das Weltverständnis einer Gruppe von Mammutjagenden in der Eiszeit. Eine Gruppe wie die, aus der eine der ältesten bekannten Darstellungen des Menschen hervorgegangen ist, die Skulptur der Venus von Willendorf, benannt nach dem Fundort in der österreichischen Wachau.
Ja, und ein paar Tage nach der Vorstellung hier bei den Literaturagenten ist Uli Lusts Buch für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch nominiert worden. Das gibt uns den willkommenen Anlass, auf das Gespräch mit ihr in unserem Sendungsarchiv hinzuweisen. Sie können es nachhören und auch nachlesen. Und wenn Sie etwas lesen wollen, was Uli Lust ihrerseits besonders gefallen hat, dann kommt jetzt Uli Lusts Wirkungstreffer für Sie.
Das war das Buch Gewalt und Mitgefühl von dem Neuropsychologen Robert Sapolsky. Also er ist ein Gehirnforscher und er beschreibt in diesem sehr dicken Band diverse Studien über Gewalt, Aggression und Empathie. Und er beschreibt das extrem mitreißend mit ganz vielen Studien. Und das Schöne ist, dass er auch zu dem Ergebnis kommt, dass die Menschheit die längste Zeit ihrer Existenz friedlich zusammengelebt hat, also in halbwegs egalitären Strukturen und nicht hierarchisch patriarchal, wie das so gerne angenommen wird. Das war eine Buchempfehlung von einem Freund.
Und wenn Sie eine Buchempfehlung von Uli Lust entgegennehmen wollen, sie empfiehlt Robert Sapolsky, Gewalt und Mitgefühl. Das Buch wurde übersetzt von Antoinette Gittinger und Heiner Kober, ist als Taschenbuch erhältlich, erschienen im Piper Verlag. 1024 Seiten kosten 24 Euro. Ich möchte zurückgehen in der Zeit. So heißt das neue Buch von Judith Herrmann. Darin forscht die Autorin ihrem Großvater nach. Der ist schon lange verstorben. Doch es gibt ein Foto von ihm, das ihn als jungen Mann in SS-Uniform zeigt. Radom 1941 steht auf der Rückseite.
Und so reist die Ich-Erzählerin unter anderem in die polnische Stadt Radom und sucht nach dem Großvater, nach Erinnerungen, nach seiner und ihrer eigenen Geschichte. Zeitgleich mit dem Buch ist auch ein Hörbuch erschienen. Und das stellt uns jetzt Anne-Dore Krohn vor. Hallo Anne-Dore.
Hallo ihr beiden.
Du kennst beides, Buch und Hörbuch. Mit welchem von beiden hast du denn angefangen?
Ja, ich habe das Buch zuerst gelesen, aber ich bin da, glaube ich, ein spezieller Fall, weil mir geht's inzwischen so, dass ich beim Lesen von Judith Herrmanns Büchern ihre Stimme immer schon im Ohr habe und mithöre. Das ist so eine Tonspur, die bei mir automatisch mitläuft, was daran liegt, dass ich einfach sie so oft schon erlebt habe oder viele Hörbücher von ihr gehört habe. Sie ist, finde ich, aber eine Autorin, bei der es sich ganz besonders anbietet, das Hörbuch zuerst zu hören oder vielleicht auch nur das Hörbuch, weil sie so einen ganz besonderen Duktus hat und so eine ganz besondere Stimme. Wir hören mal rein. Wir hören jetzt einen Absatz aus dem ersten Kapitel.
Was hat er da gemacht? In Osteuropa, in Polen, im Sommer 1941, in der zentralen Zone des Schreckens? Ich hatte meiner Mutter diese Frage gestellt. Sie hatte die Schultern gehoben und ihrerseits leere Hände vorgezeigt. Sie wusste nicht, was ihr Vater in Polen gemacht hatte. Sie wusste, dass Polen von den Deutschen besetzt gewesen war, dass es in Radom ein Ghetto gegeben hatte. Das zumindest wusste sie schon.
Ja, das ist so dieser poetische Ton von Judith Herrmann, ganz direkt und schnörkellos, klar und dringlich, melancholisch. Ihre Fragesätze sind oft ohne Fragezeichen und das liest sie dann auch so. Das ist wirklich dieser typische Judith Herrmann-Ton, mit dem hat sie damals schon angefangen mit ihrem Debüt Sommerhaus später, das erschien 1998, mit dem ist sie ja damals sofort berühmt geworden und das ist immer wieder dieses Satz um Satz aufeinanderschichten, Erkenntnis um Erkenntnis. Und das passt natürlich hervorragend zu diesem Großvaterbuch. Und das laute Lesen, das spielt bei ihr, bei der Entstehung von Büchern, immer wieder eine wichtige Rolle. Ab einer bestimmten Fassung, so erzählt sie es immer, fängt sie nämlich damit an, sich selbst den eigenen Text vorzulesen, bis der Ton dann endgültig irgendwann stimmt.
Wir haben ja eben schon gehört, also sie möchte jetzt was über diesen Großvater herausfinden, über die Rolle, die er da gespielt hat in Radom 1941. Wie weit kommt sie denn da?
Na, sie kommt geografisch auf jeden Fall ein bisschen herum. Also sie reist nach Radom in diese polnische Stadt. Die war in den 30er, 40er Jahren ein wichtiges jüdisches Zentrum. Und es gab dann eben ein Ghetto dort und unmenschliche Verbrechen der Nazis. Und da spürt sie diesen Großvater hinterher. Und im zweiten Teil des Buches fährt sie dann weiter südlich bis nach Neapel, weil dort ihre Schwester lebt. Die ist Archäologin und mit der will sie eigentlich auch über den Großvater sprechen. Die ist da allerdings nicht so scharf drauf. Es gab schon einige Kritiken, die bemängelt haben, dass Judith Herrmann nicht wirklich viel herausfindet in diesem Buch. Und ich halte da immer dagegen, weil ich finde, darum geht's überhaupt nicht. Das Leben ihres Großvaters, sie nennt das das interfamiliäre Cold Case, das ist wie so ein schwarzes Loch und sie umkreist das. Also sie telefoniert zum Beispiel regelmäßig mit ihrer Mutter und versucht, der Erinnerungen an den Vater abzutrotzen.
Bist du noch dran, sagte meine Mutter am Telefon. Freundlich, geduldig. Wir drehten uns von etwas wie hypnotisiert im Kreis. Ich hätte nachsichtig mit ihr sein sollen und war es nicht, aber sie war nachsichtig mit mir. Sie sagte, ich kann dich nicht mehr hören. Sie sagte, wie ist das? Willst du eigentlich antworten in einem Satz? Willst du eindeutige Antworten? Oder sollte ich dir hier etwas Längeres sagen? Aber dann sagte sie brüsk, ich weiß wirklich nicht, was ich dir erzählen soll.
Ja, das Thema ist diese nagende Suchbewegung und die Auseinandersetzung von einer aus der dritten Generation einer Täterfamilie. An einer Stelle heißt es auch, was soll ich fühlen und was ist die Geschichte? Und gerade dieses behutsame Vorantasten, also diese zurückhaltende Reflexion und dieses Aussprechen der Unsicherheiten, das habe ich als große Qualität gelesen.
Auf dem Einband des Buches ist eine Tür abgebildet. Ein bisschen unspektakulär vielleicht. Inwiefern passt das zum Inhalt?
Ja, das ist eine schöne Altbautür. Das ist ein Foto von Thomas Ruff und ich finde, das ist ein tolles Cover. Das passt sehr, sehr gut zum Buch, weil hier ja Türen aufgehen. Viele bleiben aber zu. Also etwas öffnet sich, vieles bleibt verschlossen und unzugänglich. Es geht auch um die Zeitschichten, die sich übereinander legen. Also die Ich-Erzählerin erkennt irgendwann, sie hat ja selbst als junge Frau in der Wohnung des Großvaters gelebt. Nachdem nämlich die Oma starb, zog sie da als junge Frau ein. Und auch die Schwester in Neapel lebt in der Wohnung einer Toten und wir alle leben in Wohnungen von Toten, zumindest wenn es ältere Gebäude sind. Und was Judith Herrmann hier macht, ist eine richtige Familienaufstellung, aber der anderen Art. Also sie stellt die Familie auf, sie stellt sich der Vergangenheit. Und als sie dann in der polnischen Stadt Radom tatsächlich den Ort findet, den Platz, an dem dieses Foto ihres Großvaters 1941 aufgenommen wurde, stellt sie sich selbst an genau diesen Platz, an dem er mit dem Motorrad damals gestanden hatte.
Ich schob das Foto Zentimeter für Zentimeter über das, was ich sah, bis ich stand, wo mein Großvater mit dem SS-Motorrad gestanden hatte, exakt an dieser Stelle, in Full Duty, in seinen Koordinaten. Ich blieb da eine Weile. Es war weder befriedigend noch schockierend. Am ehesten war es banal, auf alle Fälle endgültig.
Es gibt ganz viele Leerstellen in diesem Buch, nicht nur dieser unbekannte Großvater im Zentrum, sondern auch die Grenzen des Sagbaren und die Mutter, die ihr immer wieder vorwirft, dass sie eine Geschichte aus etwas mache, das gar keine sei. Die Schwester, die Archäologin in Neapel, die buddelt zwar in der weit entfernten Vergangenheit des Altertums, aber an der näheren Vergangenheit möchte sie lieber nicht rühren. Und der Auslöser dieser Spurensuche ist auch eine Leerstelle, und zwar ein temporärer Gedächtnisverlust der Mutter, die für ein paar Stunden sich an gar nichts mehr erinnern konnte. Und danach hat dann eben Judith Herrmann angefangen, zusammenzutragen, was noch zusammenzutragen ist.
Anne-Dore Krohn über Judith Herrmanns neuen Roman und das von der Autorin eingelesene Hörbuch dazu. Ich möchte zurückgehen in der Zeit. Das gibt es als MP3-CD oder zum Download beim Hörverlag mit 3 Stunden 47 Länge. Es kostet 24 € und wer selber lieber liest. Das Buch ist erschienen im S. Fischer Verlag, hat 156 Seiten und kostet 23 €. Besten Dank, Anne-Dore.
Ich danke auch. Tschüss.
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 Die Literaturagentinnen. Neu auf Tasche.
Ja, Ja, und in dieser Rubrik weisen wir auf neue Taschenbuchausgaben hin. Sehr gerne auch von Büchern, die Sie bei uns schon kennengelernt haben, weil wir sie nach ihrem Erscheinen als Hardcover besonders gefeiert haben. Und dazu gehörte im vergangenen Jahr auch der Roman Für immer der norwegischen Autorin Maja Lunde.
Der Roman spielt ein Gedankenexperiment durch. Was würde geschehen, wenn die Zeit stillstehen würde und der Mensch in ihr, also nicht mehr altern würde, nicht mehr reifen, nicht mehr sterben. Weil sie unendlich Zeit haben, überdenken die Menschen in diesem Buch ihre Lebensentwürfe. So sagt zum Beispiel eine Frau namens Margot, die gerade in Rente gegangen ist, zu ihrem Mann Otto: Wenn ich endlos Zeit habe, möchte ich die nicht mit dir verbringen. Wir haben Maja Lunde gefragt, was sie beim Schreiben über die Zeit verstanden hat.
Well, as I said, this started for me as a writing project, which gave me some comfort.
Nun, wie gesagt, begann das für mich als Schreibprojekt, das mir etwas Trost spendete, weil ich den Tod akzeptieren musste. Und als ich begann, meine Figuren in all diese Situationen zu bringen, hatte ich auch kleine Erleuchtungen zusammen mit ihnen. Zum Glück glaube ich nicht, dass ich meinen Mann verlassen hätte, so wie Margot es mit Otto macht, mit diesem einen Satz, den Sie gerade zitiert haben. Eine wirklich traurige Szene. Und es gibt ja auch all diese kleinen Momente, in denen es immer unheimlicher wird. Die Situation spitzt sich immer mehr zu, wird immer seltsamer. Wie bei Jakob, der sich so sehr auf sein erstes Kind freut. Er verfolgt die Schwangerschaft Woche für Woche. Er weiß genau, wie groß das Kind jetzt ist, dass dem Fötus jetzt Nägel und Haare wachsen. Und dann hört das Kind mit einem Mal auf zu wachsen. Es bleibt einfach so im Mutterleib. Das ist eine so verzweifelte und unheimliche Situation.
And suddenly the baby in the womb doesn't grow anymore, and it's such a desperate situation. I guess it's a cliche, but it makes you cherish every day more.
Ich weiß, es ist ein Klischee. Man schätzt jeden Tag mehr, jeden Augenblick. Das sagen auch Menschen, die eine lebensbedrohliche Krankheit überwunden haben. Sie beginnen all diese kleinen Momente, die kleinen Dinge im Leben wirklich zu schätzen und dankbar zu sein für das, was sie haben.
Maja Lunde haben Sie hier gehört. Und am Mittwoch erscheint Ihr Roman Für immer in der Taschenbuchausgabe, ins Deutsche übersetzt von Ursel Allenstein. Der Roman erscheint bei BTB. 320 Seiten haben 14 Euro.
Das Erscheinen einer Taschenbuchausgabe gibt immer auch die Gelegenheit, auf die Erfolgsgeschichte eines Buches seit seinem Erscheinen zu blicken. So auch im Falle von Chloe Daltons Hase und ich. Das Buch ist ein internationaler Bestseller, unter anderem ausgezeichnet mit dem Wainwright-Preis for Nature Writing.
In Hase und ich erzählt die Politikberaterin und Expertin für Außenpolitik, wie sie eine Häsin bei sich aufgenommen hat. Und hier bei den Literaturagenten hat Chloe Dalton die Erfahrung und Erkenntnis, dass Zusammenleben mit der Häsin wirklich sehr, sehr vielfältig beschrieben. Und sie hat auch erzählt, was ihr das gebracht hat.
This is perhaps the greatest gift the hare has given me. She introduced this incredible sense of calm into my life.
Das ist vielleicht das größte Geschenk, das mir die Häsin gemacht hat. Sie hat diese unglaubliche Ruhe in mein Leben gebracht, das vorher, wie wahrscheinlich bei vielen Menschen, die zuhören, laut, hektisch, chaotisch und voller Telefone, Computer, Anrufe, Musik war. Und weil ich meine Gewohnheiten an dieses wilde Tier anpassen musste, habe ich vieles aufgegeben. Zum Beispiel habe ich aufgehört, nachts das Licht anzumachen, außer wenn es ganz dunkel war, weil ich die Nachtschicht der Häsin nicht beeinträchtigen wollte. Ich habe vorhin gesagt, dass ich sie lang beobachtete. In diesen Momenten konnte ich fast spüren, wie mein Herzschlag langsamer wurde und Ruhe über mich kam. Das ganze Wesen der Häsin schien mir von Ruhe geprägt zu sein und diese Ruhe hat sie im ganzen Haus verbreitet. Und das Haus ist nun voll von Erinnerungen an ihre Anwesenheit, zum Beispiel diese leichte Vertiefung im Teppich, die sie hinterlassen hat. Und ich hoffe, dass dies die Leser aus dem Buch mitnehmen, dass auch sie beim Öffnen der Seiten diese Art von Magie spüren können, die von der Präsenz der Häsin ausgeht. Wissen Sie, wir hören ständig zu Recht zu viele Geschichten über die Schäden, die wir der Umwelt zufügen. Aber die kleinen, leisen Geschichten, die uns Hoffnung geben können, sind selten. Und obwohl vielleicht nicht jeder die Erfahrung machen kann, die ich gemacht habe, denke ich, dass wir alle im Laufe unseres Lebens hoffen können, ein besseres Gleichgewicht zwischen Mensch und Wildnis zu finden. Die verbleibende Wildnis spiegelt spiegelt meiner Meinung nach einen Teil von uns wider und spricht ihn an, diesen kleinen Kern der Wildnis, der tief in unseren Herzen verborgen ist. Wenn Leser das Buch also zur Hand nehmen und sich der Natur, den wilden Tieren und dem Frieden näher fühlen, wäre ich sehr glücklich. Denn genauso habe ich mich beim Schreiben des Buches gefühlt.
Closer to wild animals and more at peace, then I will be very happy, because that is certainly how I felt writing the book.
Und ab dieser Woche im Taschenbuch nachzulesen, Chloe Daltons Hase und ich, wurde ins Deutsche übersetzt von Claudia Amor, erscheint bei Klett-Cotta, 320 Seiten, 14 Euro. Und stellen Sie sich vor, Sie bekämen Stift und Papier in die Hand gedrückt und sollten ein Herz malen. Kein Problem, oder? Wie sähe es mit Magen oder Lunge aus? Schon schwieriger. Ein Penis ist nicht so schwer. Wer jemals auf dem Schulklo war, weiß, das kann jeder.
Aber wie sieht es eigentlich mit der Klitoris aus? Dass wir das nicht wissen, das ist kein Zufall, sondern es ist ein medizinisches und gesellschaftliches Versäumnis, sagt jedenfalls die Frau, mit der wir jetzt sprechen. Professor Dr. Mandy Mangler ist Chefärztin an gleich zwei Berliner Kliniken. Sie ist fünffache Mutter. Sie ist Podcasterin beim preisgekrönten Gyncast und Trägerin des Berliner Frauenpreises. Gerade ist ihr neues Buch
Hallo
erschienen. Und sie hat zusammen mit der Journalistin Essa Kogelboom dieses Buch geschrieben. Es heißt Don't Miss the Clitoris, eine Bedienungsanleitung. Und jetzt ist sie am Telefon. Hallo Mandy Mangler, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Den eben beschriebenen Selbstversuch haben wir aus Ihrem Buch. Sie nennen ihn den Genital Graffiti Gap. Was besagt diese Lücke und wie sieht denn das Organ eigentlich aus?
Genau, man kann das ja auch mal selber testen in seiner Umgebung und wird dann feststellen, dass es gar nicht so leicht ist, die Klitoris zu zeichnen. Und dass uns das viel leichter fällt, einen Penis zu zeichnen. Und genau das haben wir auch versucht durchzuführen. Und deswegen haben wir im Buch auch beschrieben, wie man eine Klitoris zeichnet. Und eine kleine Zeichenanleitung mit den Schwellkörpern und dem Körper.
Jetzt sind wir, Frau Mangler, im Tagesprogramm. Und uns hören viele Familien und auch Kinder zu. Aber Sie plädieren dafür, dass wir schon den Kleinsten die richtigen Wörter beibringen. Also Vulva, Vagina und Klitoris statt Scheide oder untenrum. Oder wie ich finde, das bescheuertste Wort, was ich in diesem Zusammenhang jemals gehört habe, war Vorderpopo. Warum ist eigentlich das Wort Scheide auch so ein furchtbarer Begriff, wenn man genauer darüber nachdenkt?
Also ich finde Scheide nicht so einen schönen Begriff, weil der davon kommt, dass früher die Menschen eben ihre Schwerter in eine Scheide gesteckt haben. Und dann war diese Analogie eben das Bildnis, was sich ergeben hat. Und deswegen ist es, das finde ich auch ein sehr komplexes Konstrukt, ehrlich gesagt, um es Kindern zu vermitteln. Und Vulva ist viel einfacher. Man sieht es von außen und das ist eigentlich auch das Organ, was relevant ist.
Wir leben im Jahr 2026. Man sollte meinen, die Medizin weiß alles über den menschlichen Körper. Aber Sie schreiben, dass man heute problemlos Arzt oder Ärztin werden kann, ohne wirklich Ahnung von der Klitoris zu haben. Sogar in Schulbüchern fehlt sie oft. Wie kann es sein, dass die Medizin die halbe Menschheit da buchstäblich geghostet hat?
Da fragt man sich wirklich, und das ist wirklich eine Anatomie so, dass man dann alle Organe lernt und auch komplexe, wie zum Beispiel die Schilddrüse, die liegt auch tief im Gewebe. Und dann wird die Klitoris einfach übersprungen. So war das in meinem Studium. Und erst dachte ich, ich habe irgendwas verpasst. Vielleicht habe ich eine Vorlesung nicht besucht. Und dann habe ich aber gemerkt, allen anderen geht es auch so. Und auch die Lehrbücher für Operationen, für Gynäkologie, für plastische Chirurgie, für Urologie sind frei von der korrekten Anatomie. Und das hat mich dann sehr bestürzt, weil das reale Konsequenzen auch hat für Menschen, die eine Klitoris oder Vulva haben, weil auch in diesem Bereich operiert wird. Und dann die Menschen, die dort operieren, nicht wissen, wie die Anatomie ist. Das ist nicht in Ordnung.
Jetzt werfen Sie in Ihrem Buch erstmal so überraschenderweise auch einen ausführlichen Blick ins Tierreich. Welche Beispiele finden Sie denn da besonders lehrreich?
Ja, man fragt sich natürlich, wie ist das mit der Evolution so gewesen? Wie hat sich eben dieser Penis gebildet? Wie hat sich die Klitoris gebildet? Warum ist das so? Und welche Relevanz hat die Vagina tatsächlich? Und da hilft es, so ein bisschen Blick zu werfen, auch ins Tierreich, weil es gibt Tiere, da ist eben auch ein Orgasmus notwendig für Reproduktion. Und viele Tiere gehen auch viel freier, sagen wir mal, mit dem Benutzen der Klitoris um, als wir vielleicht so in einer sehr auch Gesellschaft, die das ja auch so ein bisschen reguliert letztendlich. Und da ist es interessant, wir haben in dem Buch die Bonobos uns angeguckt und verschiedene Walarten auch und genau Tüpfelhyänen. Bei denen ist es so, dass die Geburt durch die Klitoris geschieht. Und das ist auch interessant, weil offensichtlich musste die Evolution so einen Kompromiss finden zwischen Gebären und aber trotzdem sexueller Funktion. Und das war offensichtlich nicht so einfach.
Mhm. Manny Mangler, ein Wortspiel, eine Wortschöpfung von Ihnen, die wir besonders gut finden, ist Clitoracy, also eine Art Alphabetisierung, was den eigenen Körper angeht. Warum ist es ein Akt der Selbstermächtigung und Selbstliebe, seinen eigenen Körper genau zu kennen? Und warum macht uns das alle, auch die Männer, am Ende gesünder und glücklicher?
Ja, ist interessant. Ich habe mir viele Studien angeguckt zu Klitoris und was hat die Evolution uns mitgeben wollen dabei. Und die Klitoris kann also aktiv die Gesundheit verbessern, also nicht nur den Schlaf intensivieren, mentale Gesundheit stabilisieren, auch den Blutdruck senken und so weiter. Also sind vielfältige gesundheitsfördernde Aspekte bei der Klitoris dabei. Und deswegen denke ich, jede sollte über dieses Organ, was auch uns als Gesellschaft letztendlich vorenthalten wird auf eine Art und Weise, oder dass wir so ein bisschen dezentriert haben. Wir sollten vielleicht einfach die Rollen tauschen zwischen Vagina und Klitoris. Und dann sind wir, glaube ich, ein bisschen geschlechtergerechter unterwegs und können auch die vielfältigen gesundheitlichen Vorteile, die die Klitoris bietet, dann eben nutzen und diesen auch vorhandenen Orgasmus-Gap schließen. Also die Ungleichgerechtigkeit oder die Ungerechtigkeit von der Orgasmusrate bei Paaren.
Das Buch Don't Miss the Clitoris von Manny Mangler und Esther Kogelbohm, mit Illustrationen von Dani Becker, ist erschienen im Inselverlag. Der Band hat 134 Seiten, kostet 18 Euro und wir danken ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Danke.
Tschüss, schönen Tschüss. Abend. Bye, bye.
Lesegold. Das Beste aus dem Literaturangebot der ARD.
Wenn Sie nur halbwegs so gut schreiben, wie Sie erzählen, dann wird aus Ihnen die beste Schriftstellerin, die wir in Deutschland haben. Soll Alfred Döblin zu Irmgard Keun gesagt haben, als die beiden sich im Jahr 1931 begegneten. Die Geschichte wird oft so erzählt, als sei Döblin so etwas wie der Initiator von Irmgard Keuns literarischer Karriere. Was aber nicht sein kann, denn schon im gleichen Jahr, 1931, erschien Keuns Debütroman Gilgi, eine von uns, und im Jahr drauf Das Kunst seine Mädchen.
Klingt tatsächlich so, als hätten sich das ein paar männliche Literaturhistoriker überlegt. Die beiden Romane machten Keun auf jeden Fall zum Star der Literaturszene. Ähnlich dem Erfolg, den Mascha Kaleko mit ihren Gedichten hatte. Sie brachten einen weiblichen Ton in die Literatur und Irmgard Keuns Romane sind durchweg erzählt aus der Perspektive und mit der Stimme ihrer Hauptfiguren, die sind mit einigen wenigen Ausnahmen immer weiblich.
Ich glaube sogar nur eine einzige Ausnahme. Der letzte Roman, Ferdinand, der Mann mit den goldenen Herzen, ist aus der Perspektive eines Mannes. Er erzählt, 1934 musste Keun Deutschland verlassen, schrieb weiter Romane. 1936 erschien Nach Mitternacht, der auch eine brillante Analyse der massenpsychologischen Manipulation der Nazis ist. 1938 erschien dann Kind aller Länder im legendären Amsterdamer Exilverlag Querido.
Und dieses titelgebende Kind aller Länder, das ist die 10-jährige Kulli, deren Familie kommt oder reist mittellos durch Europa. Und Kullis Vater, ein Schriftsteller, der versucht, Geld aufzutreiben. Kulli erlebt ein rastloses Leben in Hotels mit ablaufenden Visa, mit Angst, von den Nazis gefasst zu werden. Ihre Perspektive ist, wie eigentlich immer in den Büchern von Irmgard Keun, eine Mischung aus Naivität und Scharfsinn. In der ARD Audiothek finden Sie das Hörbuch von Kind aller Länder, und zwar eingelesen von Jodie Ahlborn. Wir hören einen Ausschnitt aus der Folge 6, die spielt unter anderem in Salzburg.
Meine Mutter und ich sitzen oft auf einer Bank. Dann machen wir den Mund auf, sodass die Sonne hineinscheint. Dann essen wir Sonne und fühlen in unserem Bauch ein warmes, glückliches Leben. Mein Vater wollte keine Sonne essen. Er wollte lieber im Café Bazar sitzen und Sliwowitz trinken, weil er davon wärmer wird als von der Sonne. Wir standen auf einer Brücke. Der Fluss sah so fröhlich aus. Meine Mutter ist auf einmal fortgelaufen zu den Weißen Bergen und zu einer Freundin, die wartete auf sie im Café Glockenspiel. Mein Vater kann keine Glockenspiele leiden. Er ist mit mir ins Café Bazar gegangen. Solange noch viel Eis auf den Bergen ist, gibt es in den Cafés kein Eis. Dafür durfte ich Linzer Torte essen. Mein Vater hat ganz süßen schwarzen Kaffee getrunken und viel Slivovitz, der nach Pflaumen riecht. Wir haben auf bekannte Schauspieler und Filmmänner mit Geld gewartet. Gekommen ist niemand von ihnen, nur ein Kellner, der wollte Geld von meinem Vater. Ich musste warten. Mein Vater ging fort, er wollte unsere Mäntel aus dem Hotel holen und sie mit einem Dienstmann ins Pfandhaus bringen. Ich musste am Fenster sitzen und Bilder in einer Zeitung ansehen. Dabei werde ich immer so müde, wenn ich allein und ruhig sitzen muss. Plötzlich schlafen meine Augen ein. Auf einmal war alles ganz schrecklich. Leute warfen meinen Tisch um und mich auch. Mein Gesicht lag in schmutziger Asche. Über mir drängten sich Menschen wild ans Fenster und quetschten mich. Ich habe mich gar nicht mehr bewegt. Auch nicht geweint, weil ich geglaubt habe, ich sei totgetreten. So viel Schuhe waren um mich. Dann waren die Schuhe fort. Der Kellner stellte den Tisch auf, fand mich dabei und stellte mich auch auf. Zuerst schrie ich, ich wollte nicht aufgestellt werden, weil auf einmal wieder Menschen angerannt kamen. Sie wollten mich auf einen Stuhl setzen und mich anfassen. Sie brachten mir Kuchen. Aber ich habe mich gewehrt und habe getreten und gespuckt und mit dem Kuchen nach den Menschen geworfen. Mein Vater ist gekommen. Ich habe ihn erkannt. Er hat gerufen, um Gottes Willen, was ist los? Ich habe geschrien, Sie haben mich totgetreten. Er hat mich auf den Schoß genommen. Bist du verletzt? Tut dir was weh? Nein, ich bin tot. Sie haben mich totgetreten. Kulli, du lebst doch. Du bewegst dich doch. Was willst du mit dem Kuchen? Ich will die Leute damit totwerfen. Sie haben mich totgetreten. Ich war tot. Mein Vater glaubte es nicht. Tische tanzten und Bäume kamen. Ich wollte sie kaputt machen. Eisen war in meinen Händen. Und dann bin ich geflogen, weit fortgeflogen. Gegenüber vom Café Bazar ist ein Geschäft mit Dirndlkleidern, Lodenmäntel und Lodenhosen. Da ist der Herzog von Windsor hineingegangen und wollte was kaufen. Alle Leute wollten den Herzog von Windsor sehen. Darum sind sie gerannt. Mein Unglück war, dass ich gerade am Fenster saß. Später hat mir mein Vater mal den Herzog gezeigt. Es ist gar nichts an ihm zu sehen. Ich verstehe die Menschen nicht, dass sie seinetwegen Kinder umwerfen.
Jodie Alborn hat da einen Auszug gelesen aus dem Roman Kind aller Länder von Irmgard Keun. Das komplette Hörbuch, eine Produktion von der Audio Verlag und HR2, finden Sie in der ARD Audiothek.
Und mit Irmgard Keuns Kind aller Länder verabschieden wir uns, egal wo Sie uns zuhören.
Ladies aller Länder, fight the power!
Radio 1. Nur für Erwachsene.